Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Ute Meier im Studio, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag. Die Klimaschutzdebatte in Deutschland wird kontrovers geführt. Kritik kommt unter anderem von konservativen Mittelständlern und Wirtschaftsvertretern. Ich spreche gleich mit Oliver Zander von der Mittelstandsvereinigung Baden-Württemberg. Außerdem, in Deutschland gibt es zu wenig Organspenden. Die Zahlen sind seit dem Transplantationsskandal vor 7 Jahren noch weiter zurückgegangen. Wie sicher ist das System der Organspenden heute vor Missbrauch geschützt? Dazu hören Sie gleich eine Recherche. Und es ist mal wieder soweit, die Riesengaudi, das Münchner Oktoberfest, ist in vollem Gange. Weniger lustig sind zahlreiche sexuelle Belästigungen und Übergriffe, die in der allgemeinen Bierlaune passieren. Auch darüber gleich mehr. Das Klimaschutzpaket der Bundesregierung hat viel Gegenwind bekommen. Zu mutlos, zu kleinteilig. Das sagt nicht nur die Opposition, das sagen auch alle Klimaforscher in Deutschland. Heute wird im Bundeskabinett über die weitere Ausgestaltung des Klimapakets beraten. Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD sagte bereits, man sei offen für Nachbesserungen. Gegenwind gibt es aber nicht nur von Klimaschützern, sondern auch von Mittelständlern und Wirtschaftsvertretern. Die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU-CSU in Baden-Württemberg beschwert sich über den Klimawahn, der um sich greife. Ich habe kurz vor der Sendung mit dem Vorsitzenden der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung Baden-Württemberg gesprochen, mit Oliver Zander von der CDU. Herr Zander, in einer Pressemitteilung sprechen Sie von Klimawahnsinn, Klimahype und Klimahysterie angesichts der Fridays for Future-Proteste und der aktuellen Debatte. Sind denn jetzt alle, die sich fürs Klima einsetzen, Ihrer Meinung nach hysterisch und wahnsinnig?
Nein, meiner Ansicht nach natürlich nicht. Es gibt berechtigtes Interesse, aber manche Dinge nehmen einfach überhand. Wenn man jetzt zum Beispiel die letzten Aktivitäten sieht bei der IAA, wo Aktivisten
bei der internationalen Autoausstellung in Frankfurt,
wo Aktivisten dann auch die Besucher beim Zutritt behindert haben und auf der Ausstellung, sage ich mal, Fahrzeuge teilweise auch beschädigt haben, dann grenzt es schon an Sachbeschädigung und die finde ich schon etwas übertrieben.
Ihre Kritik an den Protesten, Sie sprechen in der Pressemitteilung auch von Straßenblockaden, das kostet alles Steuergelder, außerdem würden Andersdenkende diskriminiert. Jetzt mal abgesehen von einigen Verwerfungen wie auf der IAA, haben Sie denn kein Verständnis für die junge Generation, die den Klimawandel ja wird ausbaden müssen?
Natürlich haben wir absolut dafür Verständnis, aber alles muss mit Maß passieren. Also im Augenblick habe ich den Eindruck, es gibt nur noch ein Thema, der absolute Klimahype. Und es muss kurzfristig nach Lösungen gesucht werden, offensichtlich. Und das ist ganz und gar nicht im Sinne des Mittelstands, weil wir sind natürlich interessiert, auch das Thema Klimaschutz zu behandeln, aber alles mit Maß und mit einem gewissen Vorlauf. Also diese Radikalität des Wechsels, sage ich mal, angefangen vom Atomausstieg, von der Kohleverstromung, Dieselverteufelung, dieses Schwarz-Weiß-Malen, trifft letztendlich nachher den Mittelstand.
Dennoch sagen namhafte Forscher, wie zum Beispiel Ottmar Edenhofer vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, es ist zu wenig, wir befinden uns in einer Notstandssituation und gibt damit eigentlich den Protesten der Straße recht.
Also die Proteste sind sicherlich hilfreich, damit alle Beteiligten aufwachen. Mir geht es einfach um das Thema der Langfristigkeit seitens der Politik, aber auch seitens der großen Hersteller. Wenn man jetzt bei den Automobilherstellern mal sich bewegt, denken wir einfach zu kurzfristig, sag's mal in Quartalen oder auch in Wahlperioden. Wenn man jetzt sozusagen bei der Automobilität jetzt auf Elektro setzt, fast ausschließlich, dann ist mir das einfach zu kurz gedacht. Natürlich dient es dazu, den CO2-Verbrauch relativ schnell runterzubekommen. Aber Alternativen wie das Thema Brennstoffzelle, Wasserstoffantrieb und all die Dinge sind völlig aus dem Fokus, obwohl wir die eigentlich in Deutschland mal mitentwickelt haben und mittlerweile hier von den Asiaten links überholt werden.
Haben Sie Sorge, dass der Mittelstand durch das Klimaschutzpaket gefährdet wird?
Und das habe ich durchaus, weil Die Mittelständler sind natürlich extrem abhängig, auch jetzt gerade in Baden-Württemberg, natürlich von der Automobilindustrie. Und die Automobilindustrie, die Großen, sind ja schon lange dabei, ihre Produktion weltweit maximal zu flexibilisieren. Das Gleiche passiert beim Thema Arbeitnehmer. Das können die Mittelständler nicht. Und wenn hier ad hoc gewechselt wird und Produktionen und Kapazitäten zurückgefahren wird, dann ist vor allem der Mittelstand, der es nachher ausbadet und nicht die Großen.
Wenn ich Sie jetzt so höre, dass Sie durchaus Verständnis haben und interessiert sind an nachhaltigeren Lösungen, widerspricht das nicht Ihrer doch ziemlich harsch vorgebrachten Kritik, es sei ein Klimahype, der jetzt um sich greife?
Es ist wirklich ein Klimahype und diesen ganzen Klimahype und diese Diskussion können wir uns im Augenblick nur leisten, weil wir meiner Ansicht nach in einer Wohlfühloase uns bewegen, verwöhnt von den letzten Jahren des wirtschaftlichen Erfolgs, aber der wird nicht lange so anhalten. Und in dieser, sag ich mal, Wohlfühloase bewegen wir uns und vergessen wirklich langfristig an morgen zu denken und reagieren jetzt einfach kurzfristig, was ich wirklich für völlig falsch halte.
Nun nehmen die Klimaschützer für sich in Anspruch, gerade an morgen zu denken. Und Ihr Parteikollege Klaus Töpfer sagte bei uns vor ein paar Tagen im Deutschlandfunk, wir leben mit einer Wohlstandslüge, weil wir die Kosten dafür auf nachfolgende Generationen abwälzen, die jetzt zu Recht protestiert.
Das ist richtig. Deswegen muss man gerade jetzt nicht den Fehler machen, einseitig auf andere Technologien umzuschwenken, sondern langfristig zu denken. Da komme ich nochmal zurück auf das Thema Antrieb. Und
Entschuldigung, Herr Zander, wenn ich da Sie unterbreche. Es ist lange her, dass Angela Merkel sich als Klimakanzlerin bezeichnet hat. Und es ist sehr lange nichts passiert. In den letzten 4 Jahren sind die CO2-Emissionen Deutschlands stagniert, jetzt erstmalig wieder gesunken. Insgesamt haben sich die Industrieländer der Welt in Sachen Klimaschutz überhaupt nicht fortbewegt. Ist es da nicht unangemessen, jetzt von wir müssen mit Ruhe auf die Sache schauen zu reden?
Würde ich nicht sagen. Also der Impuls ist richtig, aber wenn man doch eine gewisse Zeit hat verstreichen lassen, radikal umzustellen und dann auch nach weiteren Fördermaßnahmen auch seitens des Staates nur zu verlangen, finde ich einfach zu kurz gesprungen. Man muss es sicherlich angehen jetzt, keine Frage. Aber jetzt die Versäumnisse der letzten Jahre als Alibi für derartige Hysterie hervorzurufen, finde ich unangemessen.
Oliver Zander war das von der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der Union in Baden-Württemberg. Das Interview habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. In Deutschland gibt es nicht genug Organspender und Patienten warten verzweifelt auf neue Nieren, Lungen, Herzen und Lebern. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU möchte deshalb eine Widerspruchslösung einführen, wonach alle Menschen nach ihrem Tod grundsätzlich Organspender werden, außer sie haben widersprochen. Heute wird dieser Gesetzentwurf im Gesundheitsausschuss des Bundestages diskutiert. Ein heikles Thema, insofern als es erst 7 Jahre her ist, dass ein bundesweiter Transplantationsskandal für Aufruhr sorgte. Korrupte Mediziner hatten die Wartelisten mit falschen Diagnosen manipuliert und so bestimmte Patienten vorgezogen. Das Vertrauen in das deutsche System der Organspende ist erschüttert, obwohl es seitdem auch Verbesserungen gegeben hat. Meine Kollegin Ann-Kathrin Jeske hat sich genauer angeschaut, wie sicher die Organspende in Deutschland gegen Missbrauch derzeit geregelt ist.
Hallo. Dienstagnachmittag in der Kölner Uniklinik. Die Ärztin Christine Kurschat entscheidet gemeinsam mit einem Chirurgen, welche Patienten auf die Warteliste für Spenderorgane der europäischen Verteilerstelle Eurotransplant gesetzt werden. Die Patientin, um die es heute geht, ist auch dabei. Christine Kurschat erklärt ihr, was heute passiert.
Wir würden heute einfach ganz in Ruhe darüber sprechen, über die Vor- und Nachteile und über ihren medizinischen Hintergrund.
Eine Transplantation kann die Lebenszeit verdoppeln, sagt die Ärztin. Erst muss sie aber abklären, ob sich die Patientin überhaupt für die OP eignet. Für Juliane Güttner wäre es schon die zweite Transplantation. Beim ersten Mal hatte sie Glück im Unglück. Ihre Mutter spendete ihr 2004 eine ihrer Nieren, doch die funktioniert jetzt nicht mehr so richtig.
Die Wartezeit ist einfach bis zu 10 Jahre und ich bin jetzt 40. Das heißt, wenn ich 50 bin, bin ich mit Glück transplantiert.
8 Jahre warten Patienten heute im Durchschnitt auf eine Spenderniere. Und doch haben Patienten mit Nierenversagen immerhin die Möglichkeit, die kaputte Niere durch die Dialyse zu kompensieren. Bei anderen Organen, Lebern, Lungen und Herzen, geht das nicht. Und so flog bei diesen Organen 2012 ein Skandal auf. In mehreren Städten hatten Ärzte ihre Patienten kränker erscheinen lassen, als sie es tatsächlich waren. So rückten diese Patienten auf der Warteliste für Organe ganz nach oben und kamen schneller an ein Spenderorgan.
Also wenn ich eine ernste Regelverletzung feststellen würde, würde ich das unserem ärztlichen Direktor melden.
Wolfgang Reifenhäuser, lange Jahre selbst Chirurg, arbeitet heute in der Verwaltung der Uniklinik. Er ist so etwas wie der interne Kontrolleur des Krankenhauses. Das ist seit dem Transplantationsskandal in allen Kliniken Pflicht. Wenn die Ärztin Christine Kurschat einen Patienten auf die Warteliste von Eurotransplant setzen will, muss die Patientenakte erst Reifenhäusers Hände passieren. Aber
die Beisitzer können nicht untersuchen, keine Patienten. Das heißt, also es gibt im Hintergrund natürlich Manipulationsmöglichkeiten, die wir nicht erkennen können.
Das sei immerhin schwieriger geworden als noch vor einigen Jahren. Früher hatten Ärzte Patienten beispielsweise Dialysebehandlungen bescheinigt, die diese Patienten nie bekommen hatten. Eine solche Dialyse ist ein Hinweis dafür, dass ein Patient dringend ein Spenderorgan braucht. Heute müssen die Ärzte Reifenhäuser die Dialyseprotokolle als Beweis vorlegen. Außerdem gibt es jetzt zusätzlich zu dieser internen Kontrolle auch noch einen externen Aufpasser.
Vorher wurde, wie gesagt, nur dann kontrolliert, wenn es einen konkreten Anhaltspunkt gab. Wenn eine Meldung kam, da könnte etwas unregelmäßig gewesen sein. Jetzt ist es eben so, dass völlig unabhängig davon, ob irgendwas verdächtig erscheint, alle Zentren kontrolliert werden und das Entdeckungsrisiko ist deutlich größer geworden.
Erklärt Thorsten Ferrell, der unter anderem die Uniklinik in Köln alle 3 Jahre für die Bundesärztekammer kontrolliert. Und dabei fallen tatsächlich immer wieder Unregelmäßigkeiten auf. 2018 rückten er und seine Kollegen das Herztransplantationszentrum der Klinik. Dort waren Patienten unbeweglicher und somit kränker diagnostiziert worden, als sie es waren. Auf Nachfrage äußerte sich das Herztransplantationszentrum bis Redaktionsschluss dazu nicht. Jurist Thorsten Ferrell.
Dann sind in der Tat andere am Zug, Konsequenzen zu ziehen oder dann manchmal zu unserem Bedauern auch nicht. Das kann einmal die Klinik sein, das könnten Aufsichtsmaßnahmen seitens des Ministeriums sein.
Und manchmal übergeben die Kontrolleure Fälle auch an die Staatsanwaltschaft, die dann ermittelt. Denn seit dem Organtransplantationsskandal gibt es einen neuen Straftatbestand, der Wartelistenmanipulation unter Strafe stellt. Ob das Vertrauen der Bevölkerung stärkt und die Zahl der Organspender ansteigt? Juliane Güttner hofft darauf. Allerdings hat sie selbst ein zweites Mal Glück. Sie kommt um das Warten auf der Liste herum.
Also es ist nicht selbstverständlich, dass die Familie auch dafür gerade steht. Ja, unterm Strich gerade steht, weil also ich habe echt Glück im Unglück. Das ist schon 2x6 am Lotto.
Ihr Lebensgefährte will ihr so schnell wie möglich seine zweite Niere spenden. Und so muss Juliane Güttner nicht 8 Jahre, sondern nur noch ein paar Monate warten.
Zu wenig Menschen in Deutschland sind bereit, nach ihrem Tod Organe zu spenden, Ann-Kathrin Jeske berichtete.
Das Oktoberfest in München ist am Wochenende eröffnet worden. Das weltgrößte Volksfest und ein gigantischer Besuchermagnet für Touristen aus der ganzen Welt. 6 Millionen Besucher strömen jährlich auf die Wiesen, wie die Bayern das Oktoberfest nennen. Doch das Fest hat auch eine Schattenseite. Sexuelle Übergriffe kommen hier immer wieder vor, wie unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone berichtet.
Trinken, schunkeln, flirten. Das Oktoberfest ist in München die 5. Jahreszeit, so wie etwa in Köln der Karneval. 2 Wochen lang feiern Münchnerinnen und Münchner auf der Theresienwiese und mit ihnen Millionen Touristen. Doch das Volksfest hat auch eine dunkle Seite. Wer in Bayern lebt und sich einmal unter seinen weiblichen Bekannten umhört, bekommt auch hässliche Geschichten zu hören, wie diese hier.
Vor 2 Jahren hat mich ein Typ betrunken am Po begrapscht. Ich habe ihm zuerst eigentlich nett, gesagt, dass er das lassen soll. Dann hat er es nochmal gemacht und ich habe ihm eine geschmiert. Als ich mich umgedreht habe, hat er mir seinen kompletten Maßkrug über den Kopf gekippt. Ich war von oben bis unten nass. Doch bis ich kapiert hatte, was da passiert war, war er schon abgehauen. Ich habe mich fürchterlich erniedrigt gefühlt.
Weil die Frau, die mit dem Reporter geredet hat, anonym bleiben will, haben wir ihren Bericht nachsprechen lassen. Es gibt zahlreiche andere Geschichten. Von Attacken in der Schlange zur Damentoilette, von angedrohter Prügel, weil Frau sich wehrte, oder vom Upskirting, also dem Fotografieren unter den Rock. Sexuelle Übergriffe sind in der alkoholisierten, enthemmten Feierstimmung des Oktoberfestes keine Seltenheit. Und meistens sind Männer die Täter, Frauen die Opfer. Auch die polizeiliche Statistik bestätigt das. 2018 sind 42 Sexualdelikte zur Angabe gebracht worden, allesamt gegen Frauen, darunter 4 Vergewaltigungen. Das war zwar weniger als im Vorjahr, aber immer noch ist die Zahl deutlich. Und auch in den ersten Tagen des diesjährigen Oktoberfestes vermeldet die Polizei schon eine einstellige Zahl von sexuellen Übergriffen.
Es ist viel Alkohol im Spiel. Es ist eine Großveranstaltung. Das ist ja auch eine Diskussion, die wir zum Beispiel auch bei Festivals immer wieder haben. Viele Menschen auf einem Platz. Auch eine Situation, in der Menschen sich vielleicht nicht so alltäglich verhalten, weil es ihr Urlaub ist und vielleicht andere Hemmschwellen da sind.
Anja Bawiedermann ist Sprecherin der Aktion Sichere Wiesen für Mädchen und Frauen. Ein Zusammenschluss verschiedener Organisationen, die Frauen in Gewaltsituationen helfen. Auf dem Oktoberfest ist die Aktion Sichere Wiesen seit 2003 vertreten. Inzwischen mit eigenen Räumen im Gebäude der Festleitung.
Und da schauen wir dann erstmal, was braucht die Frau, um sich wohlzufühlen. Wir haben Wechselklamotten da, wenn sie mit Bier übergossen wurde, Süßigkeiten, Tee, Wasser, Kaffee, alles, um erstmal ein bisschen runterzukommen. Dann kann sie erzählen.
Zumeist geht es bei den Frauen von sicheren Wiesen um verlorene Handys, um verlorene Freundinnen oder die verlorene Orientierung. Touristinnen, die im Festzelttaumel den Namen ihres Hotels vergessen haben, bekommen hier Hilfe und wenn nötig auch ein sicheres Taxi. Doch auch für schlimmere Fälle wie sexuelle Gewalt ist man gerüstet. Die akute Hilfe stehe im Vordergrund. Die Helferinnen stellen es den betroffenen Frauen daher frei, eine Anzeige zu erstatten. Wünschen würden sie es sich aber, damit diese Fälle in der Statistik auftauchten.
Und wenn es zum Beispiel gravierendere Krisen sind, wie zum Beispiel erlebte körperliche oder sexuelle Gewalt, dann tun unsere Fachberaterinnen alles, was die Frau gerade braucht und was ansteht, bis hin zur Anzeigenerstattung oder Begleitung mit in die Klinik zur Untersuchung.
Die Polizei vergleicht die Kriminalstatistik des Oktoberfests mit seinen täglich 400.000 Besuchern mit der einer sicheren Großstadt. Experten schätzen die Dunkelziffer von Sexualdelikten aber als hoch ein. Auch die Frauen, die dem Deutschlandfunk ihre Geschichten erzählt haben, sahen allesamt von Anzeigen ab. Mit dem Argument, es hätte sowieso nichts gebracht. Und dann ist da noch ein weiteres Problem. Anja Bawiedermann.
Manchmal, da bin ich total überrascht über die Situation. Oder in vielen Fällen, auch das wissen wir aus Fallanalysen und Studien, in vielen Fällen sind Täter und Täterinnen Leute, die die Mädchen und Frauen gut kennen. Und dann bin ich erstmal so perplex, dass das jetzt ein Freund, ein Kollege, eine Bekannte, wer auch immer ist, dass ich erstmal mich gar nicht traue, irgendwas zu tun.
Gerade bei den in der Region üblichen Betriebsausflügen ins Bierzelt steigt dann auch die Hemmschwelle einzugreifen und etwa den Vorgesetzten in die Schranken zu weisen. Zumal sowohl bei Männern als auch bei Frauen oft noch ein sexistisches Stereotyp vorherrscht, das besagt, das weibliche Opfer sei selber schuld.
Was wir auch immer wieder erleben, ist zum Beispiel, dass viele Mädchen und Frauen auch das Gefühl haben, ihnen wird auch gar nicht geglaubt. Oder die Leute reagieren da blöd und geben mir vielleicht selbst die Schuld, weil ich habe ja geflirtet und ich habe getrunken und ich habe mich sexy angezogen. Eigentlich sollte eine Frau oder jeder Mensch nackt und völlig betrunken über den Platz laufen können, ohne dass ihm was passiert.
Und dazu brauche es vor allem das Bewusstsein bei den Männern, sowas nicht zu tun. Und wenn sie einen Übergriff mitbekommen, dann auch selbst einzugreifen.
Sexuelle Übergriffe auf dem Münchner Oktoberfest. Tobias Krone berichtete. Inklusion an Schulen ist ein schwieriges Thema. An manchen Schulen wird die Inklusion wieder zurückgefahren. Doch es gibt auch Schulen, an denen die Integration von Schülern mit Behinderung vorbildlich funktioniert. Die Besten werden heute in Potsdam ausgezeichnet. Thema gleich bei den Kollegen von Campus und Karriere. Und das war's von Deutschland heute. Mein Name ist Ute Meier. Ich sage Tschüss und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Nachmittag.